Liebe Hörer, in der letzten Zeit wird sehr viel diskutiert über den Zölibat und die Zeitungen sind voll, auch die Leserbriefe, wenigstens hier in meiner Gegend. Professoren haben darüber einen Entschluss gefasst, wird überall dann diskutiert. Und es lohnt sich vielleicht doch mal darüber nachzudenken, was hat es eigentlich mit dem Zölibat auf sich? Und vor allem, warum hat er heute so viele Gegner, und zwar auch Gegner von Leuten, die sonst mit dem kirchlichen Leben nicht viel anzufangen wissen, aber gegen den Zölibat, gegen den sind sie schon. Und in Kürze will ich Ihnen wenigstens zwei Gründe zeigen. Der erste Grund, der größte Götze unserer Zeit ist heute die Sexualität. Die Sexualität gilt bei vielen Menschen als der allerhöchste Wert, den es gibt. Und dass jeder Mensch ein Recht hat, die Sexualität zu leben und dass er auf jeden Fall dieses Recht ihm nicht genommen werden darf und dass er auf jede Weise sich sexuell betätigen soll und kann und darf und dass man ihm daran nicht hindern darf. Und die Kirche, die also jetzt den Zölibat hat, die scheint da unmenschlich zu sein, dass sie dem Menschen dies vorenthält. Wobei man genau sagen muss, ist es ja nicht, dass es vorenthalten wird, sondern wer sich zur Priesterweihe stellt, weiß, dass damit Zölibat verbunden ist und nimmt das freiwillig auf sich. Aber wie gesagt, diese Haltung ist für unsere heutigen Menschen ein großes Ärgernis. Nein, das muss abgeschafft werden. Davon wollen wir nichts wissen. Man kann nicht enthaltsam leben. Und wenn die Priester sagen, sie tun das, dann stimmt das gar nicht und so weiter. Der zweite Grund, der Zölibat weist darauf hin, dass das irdische Leben nicht ein und alles ist, sondern dass wir hier auf Erden leben, weil wir wissen und berufen sind, das eigentliche Leben findet erst nachher statt. In der Übernatur, es gibt die unsichtbare Welt und der Zölibatär ist wie ein weist sozusagen durch sein eigenes Leben darauf hin, es gibt mehr als dieses Welt. Es gibt die Übernatur, die unsichtbare Welt, das Himmelreich, zu dem wir berufen sind. Und das steht im Widerspruch zu unserem heutigen Denken, zu dem, wie die meisten Menschen heute denken und wie sie sehen, nein, mit dem Tod ist alles aus. Und jetzt kommt da so ein Priester und sagt, nee, da gibt's noch mehr. Und da ärgert man sich drüber. Das ist ein Anstoß, den er gibt. Und diesen Anstoß hat im Grunde genommen schon Jesus gegeben. Wenn Sie nämlich bedenken, dass man in Israel als Mädchen etwa mit 15 Jahren geheiratet hat und als Junge etwa mit 20, 21 verheiratet wurde, man hat es ja nicht nur selber, das wurde ja auch durch die Verwandtschaft, durch die Familie mitbeschlossen. Wenn dann Jesus aber eben diese ganzen Jahre, Jahr für Jahr ehelos lebt, war das schon damals ungewöhnlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn gefragt hat, sage mal, wie gibt's denn das, warum lebst du ehelos? Alle Leute heiraten doch und du weißt doch auch, das steht in der Beschrift, seid fruchtbar und mehret aus euch und das ist doch auch ein Gebot für uns und auch für dich. Warum befolgst du dieses Gebot nicht? Und da hat ja Jesus ein Wort gesagt, was Sie bei Matthäus im 19. Kapitel Vers 12 nachlesen können. Da sagt er, manche Menschen sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Andere sind unfähig gemacht worden durch die Menschen. Aber manche leben freiwillig ehelos um des Himmelreichs willen. Da kommt also dieses Wort Himmelreich dann schon vor. Und er sagt dann schließlich, wer das fassen kann, der fasse es. Das ist nicht eine Regel für alle Menschen, aber es gibt Menschen, die berufen sind, um des Himmelreichs willen ehelos zu leben. Und so lebt auch Jesus ehelos. Und er erwartet auch von seinen Jüngern, dass sie ihm auch in diesem Punkt nachfolgen, wenn er sie beruft. Zum Beispiel fragen die Jünger eines Tages, ach, wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür zuteil werden? Und da sagt Jesus, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, der wird schon in dieser Zeit ein Vielfaches erhalten und in der kommenden Welt das ewige Leben. Diese ganze Nachfolge, die er da von seinen Jüngern erwartet. Und so haben die Apostel wirklich ihre Familien verlassen und sind dann hinausgezogen. Die haben ja große Teile des damaligen vorderen Asiens und des Römischen Reiches durchwandert und überall die Auferstehung, Tod und Auferstehung Jesu verkündet. Und so hat also in der jungen Kirche die Leute, die in dieser Weise hinausgezogen sind, von denen, man hat ja dann auch, der Paulus hat dann in den Gemeinden Männer die Hände aufgelegt, sogenannten Ältesten, und hat sie berufen, als Apostel jetzt auch tätig zu werden, die Gemeinden zu leiten. Da hat er sicherlich auch verheiraten, Älteren, es waren ja Älteste, Presbyter, das Wort kommt von Ältester. Er hat diesen Ältesten die Hände aufgelegt, es waren keine jungen Männer, und von ihnen wurde erwartet, dass sie von da ab genau die Lebensweise Jesu auch in der Ehelosigkeit leben, beziehungsweise, wenn sie verheiratet waren, dass sie zwar ihr Familienleben fortsetzen, aber nicht ihre Ehe, ihr Eheleben, dass sie also enthaltsam leben. Und diese Enthaltsamkeit, dass die in der frühen Kirche verbreitet war und erwartet war, darüber gibt es in der neuen Forschung, die hat das aufgedeckt, es gibt viele Hinweise, dass man das für selbstverständlich gehalten hat. Und das hat sich dann auch immer mehr ausgebreitet und vor allem hat sich da so im 3., 4. Jahrhundert herausgestellt, dass immer mehr Menschen dazu übergegangen sind, auch junge Menschen, zu sagen, ich will mein Leben Gott schenken. Die Mädchen sagten, Jesus soll mein Bräutigam sein, ich will keinen anderen Bräutigam. Das finden Sie bei vielen heiligen Berichten, dass zum Beispiel solche Mädchen, dass man um sie dann geworben hat und wollte sie heiraten. Und weil sie sich verweigert haben und weil rauskam, sie sind Christen, dass sie deswegen umgebracht worden sind. Gibt es eine ganze Reihe, können Sie nachlesen, in den heiligen Berichten, die deswegen also auf Ehe verzichtet haben. Und das hat sich dann auch auf die jungen Männer ausgestreckt, weil eben auch die Unmoral, die sexuelle Unmoral in dieser Zeit ganz groß war und sie durch ihr Leben zeigen wollten, diese Unmoral, die sonst überall üblich ist, die machen sie als Christen nicht mit. Und zwar, sie zeigen das auch durch ihren Verzicht auf die eheliche Gemeinschaft beziehungsweise auf die sexuelle Betätigung. So hat sich also in dieser Richtung ein allmähliches durchgesetzt, wer Priester wird, wem die Hände aufgelegt worden sind, dass er Bischof oder Priester wird, der lebt enthaltsam. Da kann man natürlich jetzt einwenden, und das liest man auch manchmal in, vor allem, ich habe es auch in Leserbriefen gelesen, ja, das stimmt ja gar nicht, die Kirche hat doch am Anfang verheirateten Menschen die Hände aufgelegt, steht doch in der Heiligen Schrift, im Timotheusbrief, der Bischof soll nur einmal verheiratet sein, also gut, dann durfte er ja verheiratet sein. Was man aber eben nicht weiß, ist, dass wenn er verheiratet war und Bischof wurde, dass er von ihm erwartet wurde, dass er geschlechtlich enthaltsam lebt. Und man hat dieses Wort, er darf nur einmal verheiratet sein, hat wahrscheinlich die Bedeutung, dass einer, der nach dem Tod seiner Frau ein zweites Mal geheiratet hat, dass man sagte, der ist ja nicht fähig, enthaltsam zu leben, der muss ja unbedingt eine Frau haben, also den können wir nicht zum Bischof machen, denn der zeigt, dass er dazu, zu dieser Enthaltsamkeit nicht fähig ist. Es gibt aber schließlich auch noch ganz praktische Gründe, warum ein Priester ehelos leben kann und soll. Und dazu gibt es auch ein Wort vom heiligen Paulus, das kann man nachlesen im 1. Korintherbrief, im Kapitel 7 ab Vers 30. Da sagt er, der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, er will seiner Frau gefallen. So lebt er geteilt. Der Verheiratete sagt, er lebt geteilt, der kann sich nicht ungeteilt auf dem Herrn zuwenden. Und so zeigt auch da Paulus diese Ganzhingabe, dass ich wirklich alles auf den Herrn setze und nicht auf die Welt, dass das notwendig ist, damit ich nicht geteilt bin. Und ich habe das ja selber, wer mich näher kennt, weiß, dass ich 10 Jahre ein hauptberuflicher Diakon war und also die Dienste eines verheirateten, ständigen Diakons damals ausgeübt habe vor dem Tod meiner Frau. Ich habe erlebt, dass auch für den Diakon die Familie in Gefahr ist, zu kurz zu kommen. Und das ist nicht nur meine Erfahrung, das ist die Erfahrung aller. Und es war auch die Erfahrung der Frauen. Unsere Frauen, Diakonsfrauen, haben sich auch immer wieder getroffen und haben auch ihre Erfahrungen ausgetauscht und haben eben festgestellt, wie schwer das ist, diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen. Weil zum Beispiel auch der Diakon abends, sei es, dass er Bildungsveranstaltungen hat, dass er Sitzungen hat, Pfarrgemeinderatssitzung, Gemeinde, Verwaltungssitzungen und was es alles gibt. Da leidet ein Stück weit die Familie. Er kann sich um die Familie nicht so intensiv kümmern, wie es eigentlich er es möchte. Natürlich kann man sagen, auch der normale Laie in der Welt, der Beruf und so weiter, alles steht. Auch er hat seine Schwierigkeiten, ob das jetzt der Arzt ist oder andere Berufe, der Journalist und so weiter, die zeitlich sehr eingespannt sind und oft abends nicht daheim sein können bei ihrer Familie. Aber immerhin, wir sehen zum Beispiel bei den evangelischen Pfarrern, dass die auch mit der Ehe Probleme haben. Sei es, dass die Kinder ihnen erhebliche Schwierigkeiten machen, das kann man im Einzelnen nachweisen. Sei es auch, dass sie die Ehen nicht halten. Sie wissen, dass zum Beispiel ganze Reihe, sogar Bischöfinnen geschieden sind in der evangelischen Kirche, dass viele Pfarrer geschieden sind. Ich komme ja aus der evangelischen Kirche. Ich habe es bis in meine eigene Familie hinein erlebt, dass es da Probleme gibt. Also der Gedanke, lass doch die Priester heiraten, dann haben wir alle die Probleme nicht mehr, dann haben wir wieder genug Priester. So leicht sind die Dinge nicht zu lösen. Und vor allem die Gefahr, dass die Kirche noch mehr verweltlicht, sie ist in Gefahr, heute schon zu verweltlichen, dass wir die Übernatur vergessen, dass wir entscheidende Dinge im religiösen Leben überhaupt nicht mehr angesprochen werden bei uns in der Kirche. Dass wir auch nicht mehr merken, wie sehr wir in Sünde leben heute und wie selbstverständlich sündiges Leben in der Kirche heute Einzug gehalten hat. All diese Verweltlichungen, die würden natürlich noch eher zunehmen, als dass sie abnehmen. Und da müssen wir uns an dieses Wort von Jesus halten, wo er sagt, oder das, ich glaube, der Apostel Paulus hat es gesagt, macht euch nicht gleichförmig dieser Welt. Und diese Nicht-Gleichförmigkeit wird in Richtung Zölibat ganz besonders deutlich sichtbar und deswegen erregt er auch so viel Ärgernis. Aber das ist genau ein Grund, dass wir ihn in der Kirche meines Erachtens verteidigen sollten und beibehalten sollten. Soweit einige Gedanken, die ich Ihnen so zum Nachdenken in den heutigen Tag mit auf den Weg geben wollte. Herr, segne jetzt alle, die heute am Apparat zugehört haben. Verstärke sie im Glauben, erfüll sie neu mit deinem Heiligen Geist. Gib, dass sie tiefgläubig, als tiefgläubige Christen leben, die wissen, der höchste Wert und das Höchste hier auf Erden ist, dich zu erkennen, dir zu dienen und ihr Leben dir zu weihen, in welchem Stand auch immer sie sind, ihr Leben dir hinzugeben. So segne euch alle, die ihr zugehört habt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 7615515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.